Ich rieche Angst. Solange sich Ärzte, Ingenieure und Konsumenten darauf konzentrierten, Geisteskrankheiten zu heilen und ein angenehmes Leben in Weird-Gesellschaften zu führen, reichte die Untersuchung von subnormalen mentalen Zuständen und von Weird-Köpfen für unsere Bedürfnisse womöglich aus. Zwar wirft man der normativen Psychologie häufig vor, sie würde fälschlicherweise jede Abweichung von der Norm behandeln, aber sie hat im vergangenen Jahrhundert unzähligen Menschen Erleichterung verschafft und millionenfach Leben und Gesundheit gerettet. Doch zu Beginn des dritten Jahrtausends stehen wir vor einer völlig anderen Herausforderung. Nun, da der liberale Humanismus dem Technohumanismus Platz macht und Medizin zunehmend darauf ausgerichtet ist, nicht die Kranken zu heilen, sondern die Gesunden zu optimieren. Ärzte, Ingenieure und Konsumenten wollen nicht mehr nur mentale Probleme beheben, sondern den Geist upgraden. Wir eignen uns gerade die technischen Fähigkeiten an, um neue Bewusstseinszustände zu erzeugen, doch über eine Karte dieser potenziell neuen Territorien verfügen wir nicht. Da wir vor allem mit dem normativen und subnormativen mentalen Spektrum von Weird-Menschen vertraut sind, wissen wir nicht einmal, welche Ziele wir anpeilen sollen. Insofern überrascht es nicht, dass die positive Psychologie zu einem der beliebtesten Teilbereiche des Faches geworden ist. In den 1990er Jahren forderten führende Experten wie Martin Seligman, Ed Dinner und Mihaly Csikszentmihalyi, die Psychologie solle sich nicht nur mit mentalen Krankheiten, sondern auch mit mentalen Stärken beschäftigen. Wie kann es sein, dass wir über einen bemerkenswert detaillierten Atlas des Krankengeistes verfügen, aber keine wissenschaftliche Landkarte des kerngesunden Geistes haben? In den letzten beiden Jahrzehnten hat die positive Psychologie bei der Untersuchung übernormativer mentaler Zustände wichtige erste Schritte unternommen. Doch noch immer ist die supernormative Zone für die Wissenschaft weitgehend terra incognita. Unter diesen Umständen könnten wir einfach ohne Karte weitermarschieren und uns darauf konzentrieren, die geistigen Fähigkeiten, die das gegenwärtige ökonomische und politische System benötigt, zu optimieren, andere Fähigkeiten dagegen zu vernachlässigen oder gar zurückzufahren. Natürlich ist das kein völlig neues Phänomen. Seit Jahrtausenden formt sich das System unseren Geist immer wieder neu, entsprechend seinen Bedürfnissen. Ursprünglich entwickelten sich die Sapiens als Angehörige kleiner, intimer Gemeinschaften, und ihre geistigen Fähigkeiten waren nicht darauf ausgerichtet, als Zahnrädchen in einer riesigen Maschine zu leben. Doch mit der Entstehung von Städten, Königreichen und Imperien förderte das System Fähigkeiten, die für eine Kooperation im großen Maßstab erforderlich sind, während andere Fertigkeiten und Talente unter den Tisch fielen. So nutzten beispielsweise archaische Menschen ausgiebig ihren Geruchssinn. Wildbeuter sind in der Lage, aus der Ferne den Unterschied zwischen verschiedenen Tierarten, verschiedenen Menschen und sogar verschiedenen Emotionen zu riechen. So riecht etwa Angst anders als Mut. Wenn ein Mensch Angst hat, sondert er andere Stoffe ab, als wenn er voller Mut ist. Wenn man inmitten einer archaischen Gruppe saß, die darüber diskutierte, ob man gegen einen benachbarten Stammesverband Krieg führen sollte, konnte man die öffentliche Meinung im Wortsinne riechen. Als die Sapiens sich zu größeren Gruppen zusammenschlossen, verlor unsere Nase ihre Bedeutung, denn sie ist nur von Nutzen, wenn es um eine kleine Zahl von Menschen geht. Man kann beispielsweise nicht die amerikanische Angst vor China riechen. In der Folge wurden die olfaktorischen Fähigkeiten der Menschen vernachlässigt. Gehirnregionen, die vor zehntausenden Jahren vermutlich mit unseren Gerüchen beschäftigt waren, mussten nun dringlichere Aufgaben wie etwa Lesen, Rechnen und abstraktes Denken erledigen. Das System will, dass unsere Neuronen lieber Differentialgleichungen lösen, als unsere Nachbarn riechen.